Guten Morgen allerseits. Gibt es Fragen zu irgendwie Aufgaben, Vorträgen, irgendwas? Okay, dann machen wir weiter. Das eine, was letzte Woche ja irgendwie, warum auch immer, schief ging. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Letzte Woche ist V-Maschine abgestürzt. Ich habe die Fehlermeldung, wie gesagt, noch nie gesehen. Ich habe den Rechner gleich danach bei mir im Büro wieder gebootet. Ich habe es gestartet, es ging. Vielleicht geht es nicht mit zwei Bildschirmen, ich habe keine Ahnung. Also, von der Idee her sollte das dann so aussehen. Jetzt geht's auch, keine Ahnung. Also, was man hier jetzt sieht, V-Maschine läuft, das GUI von V-Maschinen, einmal das typische natürlich der Bildschirm, mit so einem Screenshot machen, Film drehen, was weiß ich. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen das Besondere an V-Maschinen, man kann alles ja einzeln konfigurieren, hatte ich erzählt. Und jedes einzelne Teil, was ich in den Rechner reinstecke, in die Simulation reinstecke, stecke ich sozusagen auch ins GUI mit rein. Also wenn ich einen Monitor anschließe, dann kommt sozusagen dieses Bildchen dazu. Wenn ich ein Chassis habe, dann habe ich hier dieses, dann habe ich Reset-Button und Power-Button und die zwei Leuchtdiodchen. Wenn ich ein Netzteil reinstecke, habe ich einen Schalter vom Netzteil. Wenn ich ein Keyboard dranhänge, dann habe ich diese drei Lämpchen, Caps Lock, Numlock, wie sie alle heißen, ja, und so weiter. Ja, gut, man sieht jetzt, dieses alte Caldera hat gebootet. Und was man auch sieht, da sitzt ein automatischer Benutzer sozusagen, ein virtueller Benutzer vor der Maschine und bedient die Maus und installiert damit den Rechner. Also der sieht jetzt in Anführungsstrichen, ich weiß gar nicht, was er genau sucht, ja, im Moment sogar ein bisschen ungeschickt gemacht. Das Problem ist, wenn die Maus natürlich auf dem Next-Button ist, dann sieht man den Next-Button nicht. Sprich, die Maus muss sich erstmal ein Stück bewegen, dann sieht man, ach, da ist der Next-Button, da muss ich draufklicken. Deshalb wandert die immer so ein bisschen hin und her. Jo, ihr habt gesehen, dass das relativ flott ging, auch im Vergleich zu Vox. Allerdings, wenn ihr genau gemessen hättet, dann würdet ihr gesehen haben, es ist nicht so viel flotter, wie man vielleicht vermuten könnte. Also es sind Größenordnungen 50% Performance-Gewinn. Also mehr ist es eigentlich gar nicht mit dem ganzen Just-in-Time-Compiler-Kram. Jo, okay, also V-Maschinen, Ehre, jedenfalls der Hälfte wieder gerettet, funktioniert doch. Jo, dazu Fragen. Na gut, wie sowas äußerlich aussieht, ist schön. Das Interessantere ist das, also jedenfalls in diesem Zusammenhang, das Innere. Ja?
Ja, eine Sache, die ich mir vorhin gedacht habe, wenn man kurz das BIOS gesehen hat, wie viel von dem BIOS von V-Maschinen tut jetzt eigentlich tatsächlich Dinge, die ein echtes BIOS tun würde, oder wie viel kann man weglassen, weil man die Hardware halt anders initialisiert?
Also wir haben es so gemacht, das BIOS ist ein echtes BIOS. Okay. Du kannst auch das BIOS, was jetzt da gerade zu sehen war, rausschmeißen und das Original-BIOS von dem dazugehörigen Rechner, den wir da gerade nachmachen, rauskopieren vom echten Motherboard und da reinstecken, das funktioniert auch. Ne? Also es sieht äußerlich sogar in dem Falle identisch aus. Bloß der Pinguin fehlt, stattdessen ist das, was für ein Logo ist da, ich weiß es im Moment gar nicht, ich glaube Award BIOS ist das so ein Logo da von denen. Also wenn man den Rechner möglichst genau nachmacht, dann muss man auch natürlich jedes Bit, was die echte Hardware initialisiert haben möchte, muss man im BIOS dann auch initialisieren. Insofern ist jetzt ein virtuelles BIOS genauso einfach, genauso aufwendig wie ein echtes. Ja, und gerade im Zusammenhang mit PCs, wo man alles dann auch noch kleinstampfen muss. Wir haben nur standardmäßig 64 Kilobyte fürs System-ROM und 64 Kilobyte für das Extension-ROM. es ist nicht wirklich viel. Und dann hat man noch tausende von Besonderheiten. Ja, was weiß ich, der Int10-Exception-Händler muss an der Adresse F3759 liegen. Das war früher so, das muss auch immer so bleiben. Es gibt Software, die verlässt sich drauf. Und da ist es fürchterlich, so ein BIOS zu schreiben. Also man kann zum Teil, oder, also wir haben es weitestgehend in C geschrieben, aber auch da muss man sich Verrenkungen einfallen lassen, weil C natürlich eigentlich von einem flachen Adressraum ausgeht. Da gibt es einen Pointer und da steht eine Adresse drin und die benutze ich. In der Real-Mode-Welt, in der der Prozessor bootet, da gibt es keinen flachen Adressraum, da gibt es Segmente, aber C und Segmente ist nicht wirklich vorgesehen. Insofern muss man da etliches, muss man sich ganz schön verrenken, dass das funktioniert. Jo, okay, also, funktioniert. Gut, jetzt für euch kann ich ja gleich mal fragen, wie weit seid ihr denn mit dem Hacken? Erste Aufgabe, also gesehen, gehört habe ich von euch noch null. Keine Frage, keine Abgabe natürlich sowieso nicht. Okay, habe ich auch nicht erwartet, aber die eine oder andere Frage habe ich sonst die letzten Semester immer gekriegt. Ihr bastelt alle so fröhlich und seid dabei und funktioniert und alle haben auch einen Partner oder vielleicht sogar zwei. Keiner dabei, der irgendwie noch versorgt werden muss. Okay. Es sind so viele, die vorkommen können, das will ich euch nicht aufs Auge drücken, da seid ihr nächstes Jahr noch beschäftigt.
Ja, weil ich meine, in der Umfangsentwicklung,
das soll machen. Gut, das hängt jetzt immer ein bisschen vom Compiler ab. Also es waren mal die, die man braucht, damit die Testprogramme laufen. Also die, okay, kommt darauf an, wie ihr jetzt kompiliert habt, hängt vielleicht auch von der Compiler-Version ab, dann ein neuerer Compiler, der braucht da vielleicht eine andere Assembler-Instruktion, dann kann es sein, dass eine noch in der Liste fehlt oder kann auch sein, dass in der Liste eine steht, der vielleicht bei dem entsprechenden Compiler nicht gebraucht wird. Genau, gut, ihr könnt es auch neu kompilieren, wenn ihr wollt. Nee, also von der Idee her, es sollten eigentlich genau die in der Liste stehen, die auch in dem Testprogramm vorkommen. War jedenfalls die Idee.
In der Liste steht halt nur die Instruktionen, da steht halt die Instrumenten, nicht alle Möglichkeiten da
drin. Ach so, okay. Also die Adressierungsarten, ne? Inkrement, Register, Inkrement, Speicherzelle, Inkrement, keine Ahnung was. In vielen Fällen ist es am einfachsten, alle zu implementieren. Warum? Na gut, das ganze Mode-RM-Zeugs und so, das kommt natürlich, ne, das kommt ja praktisch überall vor. Das ein, jetzt auszuwählen sozusagen, ist es ein Inkrement mit Register oder ist es ein Inkrement mit Speicherzelle? Oh, na gut, das ist ein Eintrag im Switch, im Großen. Ne? Das ist der kleinste Teil eigentlich. Die Mode-RM-Dinger, also die Dekodierung davon, die müsst ihr, glaube ich, komplett können. Sonst, also, da kommt, glaube ich, alles mal vor. Register müsst ihr logischerweise alle implementieren. Ja, und jetzt einen Switch dazu zu bauen, das ist dann Kleinkram. Aber also ich bin zufrieden, wenn das Testprogramm läuft. Also wenn ihr dann irgendwie einen Eintrag im Switch-Case vergessen habt, was auch noch ein Inkrement wäre, was aber nicht vorkommt, egal. Jo, okay, ein paar Hinweise für euch noch zur C-Programmierung. Ihr habt ja jetzt so ein bisschen Einblick gekriegt, was man denn so alles braucht. Ja, das ist mehr so zur Vervollständigung der Vorlesung, dass man es auch mal nachlesen kann. Wie setzt man in C, Java, C++ und so ein Bit? Ja, das nth Bit heißt eine 1 um n shiften und fertig. Das klingt jetzt erstmal einfach. Ich habe auch noch ein paar Fragen an euch dazu, beziehungsweise ein paar Hinweise, die für euch vielleicht noch interessant sind. Was ist dann 1 geschiftet um 5? Naja, das ist dasselbe wie die Binärzahl 1 mit 1, 2, 3, 4, 5 Nullen. Kennt jeder. Was ist denn 1 geschiftet um 32? Also das ist in vielen Fällen 0. Weil, wenn ich 32 Bits habe, dann schiebe ich und schiebe ich und schiebe ich und irgendwann purzelt die 1 links raus. Und das alles, was übrig bleibt, sind die Nullen. Was ist denn 1 geschiftet um 33? Das könnte 1 sein. Ja. Ja. Ich sag, das könnte sein. Der Standard sagt, maximal Wortbreite shiften, danach undefiniert. Und wenn ihr euch anguckt, die Intel-Doku, da steht irgendwie drin für den Shift-Left-Befehl. Er nimmt von dem Operanden die unteren 5 Bit. Und die unteren 5 Bit von 32 ist 001. Entschuldigung, eine 1 ist es nicht, eine 2. Ne? Soll heißen, er shiftet nicht um 33, sondern er shiftet um 1. Die Intel-Hardware. Unter anderem deshalb, sage ich mal, definiert der C-Standard das als undefiniert. Also erstens ist natürlich das nicht wirklich logisch, ne? Das erwartet man so nicht. Aber man will natürlich jetzt nicht um jeden Shift-Befehl noch irgendein großes if, then, else oder was rumbauen müssen als C-Compiler, dann ist die Performance von dem Shift-Ding halt wieder weg. Jo, wenn ich jetzt aber mal, sagen wir mal, wir haben eine eine Long-Zahl, also 64-Bit-Zahl x, und der möchte ich zuweisen, das da. Jetzt würde ja 1 um 33 geschiftet da durchaus reinpassen. Aber wie schreibe ich es hin?
Muss man über die 1 und
L. Genau. Also eine Variante wäre, ich könnte es als 1 long markieren. Oder ich könnte sagen, ich shifte um 33 long. Geht auch. Oder ich kann halt natürlich auch hinschreiben, irgendwie long von 1 geschiftet. Irgendwas in der Art. C-Standard sagt, wenn das zwei Integer-Zahlen sind, dann rechne Integer. Wenn einer von beiden long ist, dann rechne das Ganze mit long. Also im Prinzip wurscht, welche Seite. Jo, also, nth Bit setzen, da kann man sich gegebenenfalls einigermaßen ins Knie schießen. Habe ich auch schon geschafft. Gut, das Gegenteil, wenn man das nth Bit gerade nicht haben will, alle anderen sollen gesetzt sein. Gut, kommt einfach eine Schlange davor. Schlange heißt, alle Bits invertieren. Ja, ähnliche Frage, wie bastel ich jetzt eine Zahl, wieder eine Long-Zahl, wo das, sagen wir mal, 43. Bit nicht gesetzt ist, alle anderen ja. Also ähnlich wieder, ne? Also hier muss ein 1L oder davor ein Long 1 shiften.
Ja. Nur der Korrektheit halber, Long muss nicht hier mit
sein. Muss nicht.
Long ist 32 Unterlänge.
Auch nicht einmal das. Long ist größer gleich Int.
Ja, oder
das, ja. Und Int ja. Kann auch 16 Bit sein. Es gab auch früher Maschinen, da waren das nur 16-Bit. Das kommt gleich noch. Jo, okay, wie setze ich ein Bit in einer Variablen, wo schon andere Bits drinstehen? Naja, mit dem Oder-Zeichen, ihr kennt das. Wie lösche ich ein Bit in einer Zahl entsprechend? Wie switche ich ein Bit von 0 nach 1 und zurück mit dem XOR? Ja, wie hole ich mir das untere Byte in einer Variablen? Unten mit untersten Bits gesetzt. Und wie ändere ich nur das untere Byte in einer Zahl? Naja, ich lösche die unteren Bits raus und ordere ein neues Byte da rein. Typischer Fall, ne? Ihr kennt das bei Intel, dieses AL im AX-Register. Wenn ich das AL setzen will, dann muss ich halt das EAX, die unteren Bytes, das untere Byte löschen. Und in ERX das Byte, was ich setzen will, da unten wieder rein verodern. Jo, jetzt kommt das, was du sagst. Long muss nicht 64 Bit sein. Hast du doch erst recht, das war jetzt nur so ein, ne, das, so nach dem Motto, das kennt ihr, das schreibe ich euch hin. Jetzt die genauere. Also, du hast richtig gesagt, C garantiert im Prinzip keine Größe von Short, Int, Long. Das Einzige, was definiert ist, dass Short, Int ist nie größer als Int und Int ist nie größer als Long. Oder umgekehrt, Int ist immer größer oder genauso lang wie Short, Int, beziehungsweise Long, Int ist immer mehr oder genauso viel wie Int. Und es gab auch schon Maschinen mit 19 Bit. Integer-Zahlen.
Ich dachte, da sind alle Zahlen vielfach von Bitgrößen von 18.
Nö. Irgendeine alte, was war denn das? PDP irgendwas, glaube ich, die hatte irgendwie mal 19 Bit oder so eine ganz komische, krause Bitbreite für die Worte. In der Praxis für heute kenne ich keine Maschine, die nicht durch 8-Bit teilbare Wortlängen hätte. Dementsprechend gibt es heutzutage auch in C als Standard vorgegeben. Ja, wo steht es drin? In der Include-Datei intypes.h. Da gibt es jetzt Typen, unsigned integer 8-Bit-Typ. Ja, und das Ganze für 8, 16, 32, 64. Zum Teil auch 128 Bit für unsigned und das Ganze ohne U davor, entsprechend Integerzahlen, also signed Integerzahlen. Jo, also wenn ihr ein portables Programm schreiben wollt, dann benutzt ihr die Dinger, wenn ihr sicher sein wollt, dass es, sagen wir mal, eine 32 Bit Zahl ist. Ihr könnt also beim heutigen GCC ist int gleich 32 Bit. Könnt ihr genauso gut int hinschreiben. Wird genauso funktionieren. Nur es kann euch natürlich in der Zukunft passieren, dass die GCC-Leute der Meinung sind, ach, jetzt haben wir so Maschinen mit, keine Ahnung, 1024 Bit Wortbreite. Dann können wir die Integerzahlen noch einfach mal vergrößern. Wenn euch jetzt aber wichtig ist, dass die oberen Bits wegfliegen, und manchmal müssen sie das, ne? Ihr wisst, was weiß ich, in der Maschinenwelt, die ihr jetzt nachmacht, alle Rechnungen sind 32 Bit Und jetzt bei einer Addition, wenn ein Überlauf auftritt, dann soll die Zahl auch wieder sozusagen entsprechend abgerundet werden. Du hast es nochmal recherchiert?
Ja, der C-Standard sagt, ein Charakter muss mindestens 8 Bit sein.
Ja.
Alle Integer-Typen müssen Vielfache von einem Charakter sein, was auch ja, den ganzen Mainframe-Ablegern dann immer zu 9 Bit Characters und 18 Bit Integer führen.
Zum Beispiel, genau. Gut, dass das so ist, das kann man sich auch vorstellen. Entweder hole ich aus dem Speicher ein ganzes Wort oder ich kann Teile davon holen, dass jetzt ein 18-Bit-Wort in 8 plus 8, was ist mit den zwei letzten, ne? das kommt nicht vor. Ja. Okay, wenn ihr natürlich jetzt so eure Variablen definiert habt, als das ist eine unsigned int 32-Bit-Variable, dann wisst ihr normalerweise bloß nicht mehr, wie ihr die ausgeben sollt, ne? So mit printf. Also typischerweise %d, damit könnt ihr eine Integerzahl ausgeben. Wie groß die Integerzahl ist, weiß kein Mensch. Beziehungsweise mit %ld, long dezimal, ausgeben. Aber jetzt haben wir ja nicht Integer und nicht Long Integer, sondern wir haben jetzt int 16 oder int 32 oder sowas. Dafür gibt es jetzt die so vordefiniert Konstanten, Strings letztendlich. Also in der GCC-Welt ist diese konstante String hier, das PRI für Print, unsigned 32, das ist einfach der String %d. Weil in der GCC-Welt ist ein uint32t ist ein unsigned int, weil Integerzahlen halt auf GCC 32 Bit sind. Also ist das ein, also Entschuldigung, %u, weil unsigned. Ja, also das ist ein String, das ein String, das ein String. Und der GCC-Standard sagt, wenn Strings direkt hintereinander stehen, dann werden die zusammengeklebt. Zu einem String. Also auf die Art und Weise könnt ihr dann String eure besonders getypten Zahlen ausgeben. Gibt es entsprechend dann ein Pri U8, Pri U16, Pri U und so weiter und Pri I16, Pri I32 und so weiter. Jo. Gut, das. Wir springen das mal, ihr kennt das eh alle, oder? Funktionspointer, wie man hier schreibt. Das überspringe ich auch mal, das kennt ihr auch alle, das eventuell nicht. Also geklickt habt ihr von uns zum Testen eurer virtuellen Maschine ein BIOS bzw. ein Test-Binary, was ihr als BIOS benutzen könnt. Die Frage ist, wie baut man so ein BIOS? Weil normalerweise, was ihr baut, wenn ihr ein Programm schreibt und irgendwie Make oder was aufruft und das Make macht ein gcc-o-Datei, dann purzelt hinten raus eine ELF-Datei. Extended Loader Format. Da stehen nicht nur die Binärinstruktionen drin, da steht noch Tod und Teufel mehr drin. Zum Beispiel, an welche Adresse es geladen werden soll, das Programm, damit es lauffähig ist. Da steht noch drin, welche weiteren Libraries nachgeladen werden müssen. So es dann ein Shared Binary ist und so weiter. Das ist nichts, was ihr in ein BIOS reinkopieren könnt. Jo, was man dafür braucht, ist letztendlich irgendwas in der Art. Ihr braucht ein Object Copy. Weil ihr aus der ELF-Datei, die ihr kreiert habt, ganz normal, letztendlich nur die Binärdaten rausziehen wollt. Also den ganzen Header wegschmeißen und die Debug-Info wegschmeißen und alles, was man nicht braucht, raushauen. Und nur den Binärkram, also -o, also Output-Format-Binary, die Binärdateien aus der Datei rausziehen und da reinschreiben. Ja, und jetzt ist die Frage, welche Binärdateien? Er zieht eben nicht alle raus, sondern er zieht nur die raus, die ihr ihm sagt, wobei man da auch mehrere minus j angeben kann. Welche Sektionen hätte man denn da gern? Next. Ja, reicht noch nicht. Hast natürlich recht, Text, also Code-Segment, das ist das, was natürlich auf jeden Fall ins Binary rein muss. Ja. Jein, hast der Hälfte recht. Read-only-Data. Ne? Die Konstanten und das Zeug, das brauchst du. Die Daten natürlich nicht, weil wenn es ein ROM ist, das ist nicht veränderbar. Da kann ich zwar gerne die Initialisierungsdaten ins ROM reinpacken, aber ich kann es nachträglich natürlich nicht verändern. Insofern nur das Read-Only-Zeugs. Ja, kann man angucken. Also hier zum Beispiel mit Read 11, da sagt er einem dann, was für Sektionen es alles gibt. Mit jeder GCC-Version werden es mehr. Also sind inzwischen, ich weiß gar nicht, ein Standardprogramm hat so Größenordnung 20 Sektionen oder irgend sowas. Mit Initialisierungs-Sections für C++-Zeugs und entsprechend Fini für wieder Zeugs entfernen aus dem Speicher. Ja, wie gesagt, Text und Read-Only-Text, Data, BSS-Segment, Stack-Segment, ein Haufen Zeugs und noch ein Haufen Debug-Sections. Das meiste davon müsst ihr einfach nur wegschmeißen und eben einen Teil dann euch rausziehen als Binär fürs BIOS. Bevor ihr das macht, muss natürlich in der Datei letztendlich drinstehen, dass die Datei lauffähig ist für den Adressbereich, wo euer ROM hinterher liegen soll. Also jetzt im Intel-Fall, das BIOS ist standardmäßig bei F0000, 40er. Also müsst ihr beim Linken irgendwie dem Linker sagen, bitte so linken, dass das Main oder was auch immer ihr da geschrieben habt, bei F000 anfängt. Normalerweise würde das dem Betriebssystem sagen, ja, lad mal die Datei, also wenn irgendjemand das in der Shell eintippt, lad's nach F000 und start es da. Oder wenn ihr das dem Object Copy gebt, ja, dann zieht ihr halt den Code, Read-Only-Daten und so raus. Und die sind dann natürlich ablauffähig an der entsprechenden Adresse. Dann passt das. Jo, was kann ich euch noch als Hinweis geben, was jetzt die Programmierung einer virtuellen Maschine angeht? Problem kennt ihr, virtuelle Maschinen sind immer zu langsam. Ja, nicht nur virtuelle, echte auch, aber die virtuellen natürlich dann im Besonderen. Obwohl die simulierende CPU natürlich im Allgemeinen sehr, sehr schnell geworden sind. Also man haben so Größenordnung 4 GHz ja, oder knapp drunter. Zum Teil werden aber noch Instruktionen parallel abgearbeitet. Also so Größenordnung 4 Milliarden Instruktionen pro Sekunde könnte grob erwarten. Ja, neulich haben wir uns angeguckt, die Simulation von so einem kleinen C64, der früher mit 1 MHz lief. Also sprich Instruktionen im Megahertz-Takt abgearbeitet habt, naja, dann habt ihr von der Idee her 4000 Instruktionen, um eine C64-Instruktion nachzumachen. Da könnte man erstmal denken, oh, das ist doch reichlich. Ne? Allerdings, hier naja, so die typische Werbung, ne? Bis zu heißt immer nicht mehr als. Problem, einmal Speicherzugriffe, wenn ihr mal, sagen wir mal, ein Programm schreibt, was mehr oder weniger zufällig im Speicher mal hier, mal da hinlangt, dann habt ihr pro Speicherzugriff, braucht ihr von der Zeit her gesehen ein paar tausend Instruktionen Zeit. Da geht unheimlich Zeit verloren. Das nächste, damit man dann mit 4 GHz Instruktionen abarbeiten kann, funktioniert das nur, wenn man das Ganze pipelined. Soll heißen, man lässt mehrere Instruktionen mehr oder weniger parallel rechnen. Ich hole mir die erste Instruktion und während ich anfange, sie auszuführen, hole ich mir schon mal die nächste. Und während die zwei jetzt langsam durchtackern durch meine Pipeline, hole ich mir schon die dritte, die vierte, die fünfte. Nur so kriegt auch Intel, AMD, ARM und so diese Performance her. Das heißt aber, wenn man dann irgendwo einen Sprung in seinem Programm hat, naja, dann kann es mir passieren, ne, ich schiebe den Sprung in die Pipeline, der klackert so langsam durch und während der durchklackert, schiebe ich ja schon Instruktionen nach. Ja, aber wenn der Sprung dann wirklich springt, dann merke ich, ups, das, was ich dann nachgeschoben habe an Instruktionen, die soll ich ja gar nicht ausführen, ich hätte ja springen sollen. Das heißt, all die Instruktionen, die in meiner Pipeline drinstehen, kann ich wegschmeißen. Na gut, die modernen CPUs machen es meistens so, dass wenn sie in dem Moment, wo sie eine Sprunginstruktion in die Pipeline reinschieben, schon mal sich überlegen, wo geht es dann wahrscheinlich weiter. Und dann schieben sie nicht die Instruktion, die nach dem Sprung steht, sondern die Instruktion, die da steht, wo der Sprung vermutlich hinspringt, die werden nachgeschoben in die Pipeline. Aber das ist nur so ein, ja, wahrscheinlich geht es da weiter. Wenn sie damit richtig liegen, ist das okay. Wenn sie damit falsch liegen, dann schmeißen wir alle Instruktionen weg, die nachträglich in die Pipeline reingeschoben worden sind. Und das geht bis in so Größenordnung 50 Instruktionen. Das habe ich euch neulich erzählt, wo wir als Rechenarchitekturmenschen haben immer so gerechnet, jeder fünfte Befehl ist ein Sprung. Ja, wenn ich aber bei jedem fünften Sprung 50 Instruktionen wegschmeiße, da ist die Performance weg. Da ist überhaupt gar nichts mehr über. Also die sogenannte Sprungvorhersage, die muss so leidlich funktionieren. Wenn die nicht funktioniert, ist die Performance völlig im Keller. Ja, also das sind die zwei Punkte, die man heutzutage eigentlich beachten muss. Speicher ist langsam und Sprünge, also man darf durchaus springen, aber wenn, dann eigentlich immer gleich springen. Also bei einer, also typischerweise bei einer Schleife springe ich fast immer wieder nach oben, laufe wieder nach unten, springe fast immer wieder nach oben. Das mache ich ein paar tausend Mal, bevor er dann rausfällt aus der Schleife. Naja, dann wird er sich beim ersten Durchlauf, wird er dann merken, oh, ich springe nochmal. Ich habe gelernt, ich werde immer springen und dann geht's flott. Ja, dieses Lernen, das muss man ihnen lassen. Wenn man ihn nicht lernen lässt, also wenn er mal hochspringt, mal nicht springt, mal hochspringt, mal nicht springt, kann die Maschine es nicht lernen, wo es wahrscheinlich weitergeht. Und dann schmeißt er jedes Mal die komplette Pipeline weg. Jo, okay, das sind jetzt so die zwei Punkte, ne? Sprünge und Speicher. Ja, wie versuchen wir das mit dem Speicher gut auszunutzen? Speicher gut ausnutzen heißt Cache benutzen. Cache ist, ja, je nachdem, ob man es schafft, im First-Level-Cache oder im Second-Level-Cache oder vielleicht im Third-Level-Cache die Daten einzulagern, dann ist die Maschine, naja, was habt ihr so im Hinterkopf für Zahlen? Wie viele Takte dauert es, auf den First-Level-Cache zuzugreifen? Ja. 1, 2, 3 Takte, irgendwas so in der Größenordnung. Wie lange dauert es vom Second Level Cache? Ja, so 10 bis 20 hätte ich so grob geschätzt. Mögen auch mal 30 sein. Das hängt halt sehr davon ab, wie viel Geld ihr für euren Rechner gezahlt habt. Third-Level-Cache, entsprechend sind das dann schon in die Hunderte. Ja, und Hauptspeicher, da geht es dann in die tausende Takte. Und wenn es natürlich noch auf dem Hintergrundspeicher ausgelagert ist, dann ist die Performance völlig weg. Okay, davon gehen wir mal nicht aus. Gehen wir mal davon aus, das meiste, und das sollte so der Trick der ganzen Geschichte sein, das meiste liegt im Cache. Die Frage, wie kriegen wir es in den Cache rein? Ja, oder mindestens mal das muss in den Cache rein, was praktisch immer gebraucht wird. Was wird immer gebraucht? Naja, beispielsweise der Zustand der virtuellen CPU, also soll heißen Register EAX, EBX, ECX und wie sie alle heißen, Instruction Pointer, eventuell noch die Rechenregister. Also wir hatten neulich so ein Temp 0, Temp 1, Temp 2, die ständig bei der Simulation gebraucht werden. Die Dinger müssen in Cache. Wenn die nicht im Cache sind, oder im echten Register, ist natürlich auch okay, ist die Performance weg. So ähnlich gilt es natürlich, die Zustandsinfo von den virtuellen I.O.-Geräten sollte, wenn es geht, ne, also bei irgendeiner Netzwerkkarte, Festplatte oder so, schaut, dass ihr den Zustand klein kriegt und irgendwie so kondensiert, dass es möglichst in eine, zwei, drei Cache-Zeilen passt. Und, um das natürlich auch nicht zu unterschätzen, hatten wir neulich, das kam schon mal irgendwie in eine Antwort von euch, das sind einmal die Daten, die müssen, wenn es geht, irgendwie möglichst kondensiert in den Cache. Aber natürlich genauso kondensiert in den Cache sollte rein der durchlaufende Simulationscode. Und da kann man sich jetzt überlegen, was ist jetzt im Hinblick auf den Punkt, also nur dieser Punkt hier. Was ist jetzt da besser? Just-in-Time-Compiler oder Interpreter? Was meint ihr? Kann man das so aussagen oder gibt es da so Ideen? Na gut, man kann sagen, im Interpreter, da kann ich natürlich den Simulationscode, den ich häufig brauche, was weiß ich, Additionen, Subtraktionen, bedingte Sprünge, also das, was häufig vorkommt, das ist dann wahrscheinlich auch im Cache. Der Teil vom Interpreter ist dann im Cache. Und wie sieht es beim Just-in-Time-Compiler aus? Ja, da ist der Just-in-Time-Compiler selber wahrscheinlich nicht der häufig durchlaufende Simulationscode, sondern der generierte Code. Ne? Und da sollte so natürlich die Hoffnung, der Code, den ich generiert habe, der sollte möglichst kompakt sein. Ein Hinweis, man sollte Loop-Unrolling zum Beispiel nicht zu exzessiv machen. Und natürlich, wenn ich eine, was weiß ich, tausendmal durchlaufende Schleife Unroll mache, dann habe ich sie tausendmal hintereinander im Code, dann bläht sich mein Code auf, dann passt er vielleicht nicht mehr in Cache. Ja, muss man sich überlegen. Und so ähnlich haben wir uns neulich überlegt, bei zum Beispiel QEMU haben wir gesagt, wir haben als Just-in-Time-Compiler-Cache einen großen Block und den füllen wir von vorne nach hinten langsam voll. Ja, dann haben wir auch gesagt, das sind schon etliche Megabyte. Die werden vermutlich nicht komplett in Cache passen. Aber wir haben ja auch gesagt, ja, wenn der, wir invalidieren ja zwischenzeitlich mal und wenn wir dann den mehr Platz wieder brauchen, dann schmeißen wir alles weg und fangen wieder von vorne an. Da kann man natürlich sagen, in dem Moment, wo wir von vorne anfangen, dann haben wir einen relativ kleinen Bereich, wo Code drin steht. Das heißt, die virtuelle Maschine wird zwischenzeitlich immer mal schnell sein, bis der Code sich langsam vergrößert und immer langsamer wird, bis wir irgendwann alles wegschmeißen, kondensiert wieder neu anfangen. Jo, zweiter Punkt, Sprünge vermeiden. Sprünge vermeiden heißt, in vielen Fällen wäre es gut, Inlining zu machen. Ne, virtuelle Maschine, so ein typischer Fall, schreibe Wert nach Register. Ne, das kommt ja millionenfach vor in eurem Simulationscode oder hole Wert aus Register. Ja, und dann steht in dem hole Wert aus Register irgend so ein Switch, Ja, und im Switch steht, hole von EAX oder BX, ECX, EDX. Sowas kann man natürlich eventuell dann inlinen, dann kann man sich das Call und das Return sparen. Und sowohl das Call als auch das Return ist jeweils natürlich ein Sprung, wenn man den vermeiden kann, sehr gut. Und generell, da komme ich noch drauf, was ich damit meine, die Idee ist lieber rechnen als springen. Okay, was das heißt, kommt gleich. Jo, wie kriegen wir möglichst viel in möglichst wenig Cache-Zeilen? Ja, wenn ihr zum Beispiel so eine Struktur habt, CPU-State, und ihr seid jetzt am Simulieren der CPU, dann wäre schön, wenn das, was hier drin steht, das, was ihr braucht, in möglichst wenig Cache-Zeilen steht. Ja, umso weniger Cache-Zeilen ihr braucht, desto mehr passt rein, letztendlich. Ja. Eine Möglichkeit könnte sein, dass ihr zum Beispiel, der GCC kennt da solche Attribute, dass ihr hinschreibt, ja, ihr möchtet das alignen auf 128 Byte. Soll heißen, die Adresse, wo diese Struktur anfängt, ist durch 128 teilbar. Warum jetzt 128? Ja, wahrscheinlich hätte es eine 64 auch getan. Wovon hängt die Zahl ab? Ja, was ich eigentlich möchte, ist ja, dass hier eine Cache-Zeile anfängt. Ja, wenn sie hier anfängt, dann passt maximal viel rein. Wenn sie drüber anfangen würde, ja, dann ist irgendwie was drin, was ich gar nicht brauche. Ja, jetzt ist die Frage, wie aligne ich so, dass hier eine Cache-Zeile anfängt? Ja, dafür müsste ich wissen, die Größe einer Cache-Zeile. Weiß man die? Weiß man normalerweise nicht. Ihr könnt nachgucken, was weiß ich, bei Linux könnt ihr in PROC CPU-Info nachgucken, da steht irgendwo auch die Größe einer Cache-Zeile drin. Im Prinzip könnt ihr die da reinschreiben. Dann würde hier in vielen Fällen eine 32 stehen, manchmal eine 64, wenn ihr viel Geld bezahlt habt, eine 128. Also ist abhängig auch wieder von der Rechnerarchitektur, wie groß eine Cache-Zeile ist. Und wenn ihr sicher sein wollt, dass wirklich eine Cache-Zeile drin ist, dann schreibt ihr hier eine relativ große Zahl rein. Dann ist er natürlich auch bei Rechnern mit einer großen Cache-Zeilenbreite, ist da möglichst viel drin. Jo, also das wäre eine Möglichkeit, möglichst viel Zustandsinfo in eine Cache-Zeile reinzukriegen. Gut, jetzt habt ihr vielleicht natürlich so viel, also häufig, sagen wir mal, ist ein Cache 32 byteweise organisiert. Jetzt wenn das hier 4 Byte, 4 Byte, 4 Byte, also das wären 16 Byte. Na gut, also würdet ihr, sagen wir mal, 8 solche Variablen reinkriegen in eine Cache-Zeile. Jetzt die Intel-CPU hat ja schon 8 Register plus Instruction Pointer plus E-Flex. Das heißt, es passt nicht in eine Cache-Zeile, aber dann wird es halt in 2 passen. Aber ihr braucht vielleicht nicht 3. Jo, das andere, da muss man ein bisschen länger drüber nachdenken. Also, gezeigt habe ich euch den Code hier. So nach dem Motto, ja, wenn die CPU einen Schritt machen soll, dann muss er erstmal gucken, ob Strom da ist. Wenn ja, macht sie nichts. Ansonsten muss er gucken, ob ein Interrupt da ist. Wenn ja, muss er den irgendwie bearbeiten. Ansonsten eine Instruktion ausführen. Das kennt ihr. Jetzt gibt es vom auch wieder GCC eine Spezialität. Ich kann dem GCC mit dem Bild in Intrinsic angeben, was ich erwarte, was bei einem if rauskommt. Also ich kann sagen, ich gehe mal davon aus, dass diese Variable oder dieser Ausdruck hier 0 ist. Also, nicht, dass kein Strom da ist, ist wahrscheinlich nicht wahr. Geh mal davon aus, dass Interrupt Pending 0 ist. Was hilft das dem GCC? Wie kann man jetzt besseren Code erzeugen? Was hat das jetzt mit Cache-Zeilen zu tun?
Ja. Die Branch Prediction, also dass er dann die Code-Zeilen weit wegverlagert und den Code, den er wahrscheinlich ausführen wird, und versucht, in eine Cache-Zeile zu biegen, also Code-Cache-Zeile.
Ja. Okay, du hast jetzt zwei Sachen. Einmal hast du gesagt, er nimmt das sozusagen als Branch Prediction, da hast du recht. Jetzt gibt es einmal die Möglichkeit, das habe ich euch bisher verschwiegen, braucht auch in der Praxis, glaube ich, keiner. Also neulich hatten wir uns Präfixe angeguckt, ne, die man vor Instruktionen davor schreiben kann. Ja, es gibt auch so ein Präfix, geh mal davon aus, dass der nachfolgende Sprung, bedingte Sprung, springt. Oder umgekehrt Präfix, gehen wir davon aus, dass der nachfolgende Sprung nicht genommen wird. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, dann könnte der GCC sozusagen hier diesen bedingten Sprung entsprechend präfixen. Macht er aber nicht. Der GCC ignoriert das Präfix. Ist auch im Zeitalter moderner CPUs wurscht, weil die CPUs das sich dynamisch selber rausgucken. Die lernen einfach jedes Mal, wenn er hier langläuft, springt er oder springt er nicht? Auch nicht gesprungen, nicht gesprungen, nicht gesprungen. Ach, ich gehe mal davon aus, ich werde auch im Folgenden nicht springen. Das merkt sich die CPU dynamisch. Viel besser, weil natürlich in vielen Fällen der GCC es nicht wissen kann und dementsprechend auch keinen Präfix setzen kann. Gut, hier könnte er jetzt einen Präfix setzen, aber, und da das leuchtete bei dir in der Antwort schon so ein bisschen durch, jetzt könnte man das nutzen, um den Code ein bisschen einzudampfen, all das, was vermutlich genutzt wird, in eine Cache-Zeile. Oder möglichst wenig Cache-Zeilen. So. Wie würde dann der Code dann aussehen? Also was würde der GCC von der Art her aus dem machen, was da steht? Ja, der würde daraus machen, von der Idee her, ein If. Not power und das nächste if IAQ pending So, und jetzt käme das, wie heißt das da, CPU-Step-Zeugs. Und hier drunter wäre dann eben ein und ihr seht, wenn man das so hinschreibt, ist im Prinzip das gleiche wie das, was da steht. Nur mit dem Unterschied, dass das, was häufig gebraucht wird, ganz kondensiert sozusagen beieinander steht. Jetzt könnt ihr mal raten, was das gebracht hat, als wir das bei uns in Fahrmaschinen eingebaut haben. Ja. Das waren 20-30% Performance-Gewinn. Nur, dass man dem GCC gesagt hat, gehen wir davon aus, dass da wird nicht durchlaufen. Ne? Also das obere nicht und Interrupts, die treten natürlich im Vergleich zu Instruktionen auch sehr selten auf. Gehen wir davon aus, das ist der eigentlich wichtige Fall. Jo, und dann kann der GCC das entsprechend kondensieren und er kann natürlich jetzt auch noch inlinen, ne, dieser Aufruf kommt ja nur an einer einzigen Stelle vor und dann kommt der auch noch da rein und dann ist es wirklich ein schöner linearer Code. Jo, das nächste. Typischer Fall, ich weiß nicht, ihr habt ja, seid ja jetzt am Basteln. Ich gehe mal davon aus, irgendwie in der Art habt ihr eure Addition gebastelt. Ne? Also 32-Bit A, 32-Bit B. Boah, jetzt könntet ihr das so machen, dass ihr sagt, ihr macht eine 64-Bit Addition. Ne? Konvertiert beide Typen erstmal in 64-Bit und rechnet in 64-Bit. Und dann könnt ihr gucken, ja, wenn dann das Ergebnis größer ist als eine 32-Bit-Zahl, dann ist Carry 1, ansonsten ist Carry 0. Klingt ganz vernünftig. Problem, hier werden natürlich immer mal wieder Überläufe auftreten und immer mal auch wieder keine auftreten. Die CPU, die echte CPU, hat kaum eine Chance, hier richtig vorherzusagen. Wie soll die CPU da Vorhersagen machen? Also stellt euch vor, das sind ja nicht nur immer positive Zahlen, da kommen ja auch mal negative Zahlen und dann habt ihr auf jeden Fall massiv Überläufe. Jo, wenn die Sprungvorhersage hier nicht hinhaut, dann wird er immer mal wieder... In jedem zweiten Fall wird er seine, sagen wir mal, seine Pipeline, seine 50 nachgeladenen Instruktionen wegschmeißen. So, wie viele Instruktionen braucht man hier? Einmal braucht man eine, um den einen Operanden zu expandieren, noch eine zweite Instruktion, um den zweiten zu expandieren, einen für die Addition, ein Compare, ein bedingter Sprung. Ja, und jetzt noch hier Carry setzen oder löschen, sind Größenordnung 6 Instruktionen. Naja, vielleicht sind es auch 10 mit dem Return und so. Ja, aber ihr schmeißt 50 Instruktionen weg. Das heißt, ihr braucht eigentlich sozusagen 60 Instruktionen, ne, 6-fache. Durch diese Konstruktion habt ihr sozusagen eure Performance von der CPU auf ein Sechstel runtergedreht. Das, obwohl der Code doch C-mäßig schön aussieht, ne? Kann man auch nichts dran meckern. Jo, mein Vorschlag ist anders zu machen, wäre folgendes. Ich mache im Prinzip genau das gleiche. Meine 64-Bit-Addition. Ja, nur dass ich meinen Carry jetzt berechne, als ich nehme vom Resultat einfach das 32. Bit, shifte das nach unten und verunde das mit 1. Das sind, wenn man das vergleicht, Anzahl der Instruktionen eigentlich das gleiche. Hier habe ich den Vergleich und irgendwie was setzen. Ja, hier habe ich shiften und verunden. Die Anzahl Instruktionen sind gleich, aber ich habe hier keinen Sprung. Und weil ich keinen Sprung habe, kann sich die CPU nicht verlaufen. Sie macht bei der Sprungvorhersage keine Falschvorhersagen. Das heißt, der Code auf der rechten Seite ist ein Faktor 6 größer als 6 schneller als der Code auf der linken Seite. Das ist erstmal verblüffend, wenn man drüber nachdenkt. Okay, sollte es klar sein. Jo, was immer problematisch bleibt, ist das Ausführen einer Instruktion. Ne, ihr kennt das, ich hole von da, wo der Instruction Pointer hin zeigt, eine Instruktion. Ja, und je nachdem, was für eine Instruktion das ist, mache ich das eine oder andere. Da wird sich die CPU immer verlaufen. Also, dass sie sich nicht immer verläuft, das ist schon fast unmöglich. Ne? Weil natürlich nicht der Reihe nach immer wieder der gleiche Befehl kommt. Das kommt in der Praxis nicht vor. Wenn ihr ganz viel Glück habt, dann kommt vielleicht mal 2, 3 Moves nacheinander vor, weil ihr irgendwie Daten von einer Struktur in eine andere kopiert. Das kommt mal vor, also wirklich eine Ausnahme.
Oh. Ja? Ja, aber das ist ja nur dann gegeben, wenn das Switch Case von unserem Compiler tatsächlich als in der Reihe von bedingten Sprüngen gilt.
Das ist egal.
Ja, naja, warum denn? Achso, ja, okay.
wenn er über eine Tabelle springt, hilft ihm auch nicht weiter. Ne? Computed Jump ist genauso schlimm, woher soll er wissen, was bei der Berechnung rauskommt. Wenn da immer das Gleiche rauskommen würde, wäre okay, aber da kommt halt nie das Gleiche raus. Oder in den allerseltensten Fällen. Das ist dann wiederum der Punkt, wo ihr, sagen wir mal, mit dem Just-in-Time-Compiler am meisten Performance rausholen könnt. Weil natürlich genau das ist das, was der Just-in-Time-Compiler einmal macht und klebt dann aber Code zusammen, da ist kein Switch mehr drin. Das ist natürlich eine feine Sache. Ansonsten kostet es euch immer, könnt ihr mal so grob überschlagen, das Switch hier kostet euch immer 50 Takte. Und das gilt für jede Instruktion, die ihr macht. Das heißt, die Performance der echten CPU ist immer ein Faktor 50 kleiner als das von der nachgemachten. Jo, noch andere Kleinigkeiten. Also, ihr habt in einer Datei eine Methode namens foo, die ruft bar auf. Bar ist in einer anderen Datei irgendwie definiert. Schöner wäre es, wenn ihr das schafft, das in eine Datei reinzukriegen. Und wichtig, das Ding als static markieren. Dann kann er diesen bar-Aufruf letztendlich ersetzen durch das, was bei bar drin steht. Ne? Typischer Fall inlining. Wird leider gerade in den virtuellen Maschinen, glaube ich, etwas unterschätzt. Einer der Gründe, warum wir unsere CPU zwar in, ich weiß gar nicht, 30 Dateien oder was beschreiben, letztendlich die 30 Dateien aber alle zusammen inkluden. Also die inkluden sich alle gegenseitig, bis es letztendlich eine gigantisch große Datei ist und die wird durch die Mangel gedreht vom Compiler. Ja.
Soweit ich weiß, gibt es aber auch eine BCC-Option, wo man angeben kann, dass er alle C-Dateien so behandeln soll, als wäre es eine Datei.
Könnt ihr natürlich auch machen, beziehungsweise oder Clang benutzen als anderen C-Compiler, der ist in der Lage, auch nachträglich noch über Dateigrenzen hinweg zu inlinen. Kann man machen, macht aber unter der Haube im Prinzip genau das Gleiche. Er klebt die Dateien erstmal zusammen und dann macht er Inlining. Ja, ob ich das jetzt als C-Programmierer hinschreibe oder dem C-Compiler es machen lasse, ja, Geschmackssache. Ich habe es immer gerne selber unter Kontrolle, insofern mache ich das immer ganz gerne selber. Dann weiß ich, was er inlined, vielleicht auch nicht. Jo, jetzt habe ich vorhin gesagt, vielleicht ist Rechnen besser als Springen. Was meine ich damit? Folgendes Beispiel. Wenn ihr gerade in der Intel-Welt guckt, dann gibt es immer 8 Befehle, die fast gleich sind. Es gibt die Addition, die Subtraktion, das Und und Oder, das Add mit Carry, Subtraktion mit Borrow. Jetzt fehlt noch einer. Compare, genau. Die haben alle praktisch die gleiche Codierung, bis auf 3 Bits. 3 Bits, genau. Und die 3 Bits, die entscheiden letztendlich, was er macht. Macht er eine Addition, eine Subtraktion oder so. Gut, und da könnte man sagen, ja, dann machen wir doch alles eigentlich gemeinsam von diesen Instruktionen. Das heißt, wir holen uns gemeinsam die zwei Operanden mit den Mod M und diesem ganzen Quatsch, was man da alles machen muss. Und dann rufe ich so eine ALU-Funktion auf und der ALU-Funktion übergebe ich meine, also im Intel-Fall 3 Bits, hier im Beispiel 2 Bits. Ja, und je nachdem 2 Bits, wenn es eine 0 ist, dann sollen die zwei Operanden addiert werden. Wenn es eine 1 ist, sollen subtrahiert, hier 2 multipliziert, 3 dividiert. Könnt ihr noch ein paar mehr ausdenken. Ne? Das ist dann so typisch ein Rechenbefehl. Und der kriegt halt ein paar Bits, um zu sagen, ja, was er rechnen soll. Dann kann man das typischerweise so mit einem Switch halt hinschreiben. Ja, die andere Variante wäre, ich könnte es auch so machen. Ich rechne einfach alles und alle Ergebnisse speichere ich mir in ein Array. Und aus dem Array raus hole ich mir letztendlich das Resultat, ja, was ich eigentlich haben wollte. Das kann besser sein, muss nicht. Was ist jetzt das Schöne am Linken, was ist das Schöne am Rechten? Naja, beim Linken kann man sagen, er macht genau das, was er machen muss, nicht mehr. Ne? Wenn, keine Ahnung, das Command 1 ist, dann macht er wirklich nur die Subtraktion und fertig. Hier macht er natürlich, egal was Kommando sagt, immer einen Haufen Rechenzeugs. Aber, und das ist jetzt eben hier das Schöne an der rechten Seite, im linken Fall, da braucht er eine Art von Sprungvorhersage und die Sprungvorhersage geht in 90% der Fälle in die Hose. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass nacheinander immer nur Additionen kommen, ist klein. Ne? Da kommt mal eine Addition, mal eine Subtraktion, mal eine Multiplikation und die kommen kunterbunt durcheinander. Das heißt, hier die Sprungvorhersage wird fast nie funktionieren. Soll heißen, er schmeißt Größenordnung 50 Instruktionen mal weg. Oder andersrum gesagt, es dauert mindestens 50 Takte, um hier durchzukommen. Plus noch ein bisschen was fürs eigentliche Rechnen. Auf der Seite, ja gut, da habe ich den Overhead, dass ich natürlich alles Mögliche berechne. Aber diese 50 Takte Pipeline-Flush, die habe ich nicht. Ach, jetzt müsste man sich genau den C-Code, den Assembler-Code dazu angucken, um zu wissen, sind das hier mehr als 50 Takte oder sind das hier eigentlich, sagen wir mal, 10 Takte plus 50 Takte Pipeline-Flush oder sowas. Und da kann man sich dann mal rausgucken, was jetzt das Bessere von beiden ist.
Ja, gibt es da Praxiserfahrungen?
Ich habe es mal probiert, das hängt sehr davon ab, was du wirklich brauchst. Also hier in 4 Fällen, da kommt etwa das Gleiche raus. Bei 2 Fällen, die sich immer abwechseln, ist die Variante deutlich besser. Also wenn es nur darum geht, sagen wir mal, Addition und Subtraktion. Das kommt da noch mit dazu. Wobei, das geht im Pipelining mitunter, das fällt kaum ins Gewicht. Der macht halt hier seine Division zu Ende, während er schon zurückspringt und so. Also wenn das Ergebnis nicht sofort gebraucht wird, dann ist das nicht ganz so schlimm. Könnt ihr euch auch vorstellen, wenn das natürlich hier ein langes Switch Case ist mit, keine Ahnung, 32 Cases, dann wird es natürlich, je länger die Liste wird, desto aufwendiger wird es, alles zu machen. Also irgendwann, bei vielen Fällen, da ist dann irgendwann die linke Seite besser. Bei wenig Fällen, Tendenz, die rechte Seite besser.
Ich habe auch im Zweifel, ob überhaupt diese Funktion, so wie sie dasteht, als AND-Funktion Sinn macht. Weil die Bits, die im CLB drin stehen, hat man ja eigentlich schon mal in diesem Space ausgewertet. Und jetzt wertet man die nochmal aus, um dann nochmal zu Space.
Ja, hast du recht. Das sieht halt irgendwie so aus. Du hast hier irgendwie eine Art von Switch und jetzt kommt Case Addition. Dann machst du irgendwas mit Mod M Zeugs, ne? Holst deine Registerwerte, machst die Addition. Und machst am Ende dann wieder irgendwie ein Ergebnis zurückschreiben. Und sowas hast du jetzt für die Addition und für die Subtraktion und die Division und die was weiß ich, wie soll er heißen, hast natürlich recht, dann hast du das Switch und Case schon. Allerdings den Kram, den schreibst du dann, also im Intel-Fall, 8-mal. Und deshalb, so ist es jedenfalls in mehreren Fällen, die ich gesehen habe, gemacht. Da steht halt, wenn es eine Addition ist, wenn es eine Subtraktion ist, wenn es ein Addition mit Carry und so weiter ist. Und dann steht hier eben Alu mit ja, Instruktion und jetzt irgendwie verundet, was weiß ich, 3 Bits rausgeschnitten. Das schreibt sich sehr viel schöner, ne? Zumal dieser Fall Addition, Subtraktion und so weiter, der kommt, ich weiß gar nicht, ich glaube 8-mal vor. Das kommt einmal mit Register, Speicher, einmal mit Speicher, Register, einmal Register, Register, einmal Immediate Wert, Register, einmal Immediate Wert, Speicher. Das heißt, das kommt so viele Male vor. Was vielleicht funktioniert, ist natürlich, dass der Compiler das schlau hinkriegt. Wenn er natürlich hier sieht, Case A, dann kommt hier eine, keine Ahnung, ich sag mal in diesem Fall eine 0, ja, dann könnte er das alles zusammen inlinen. Und dann ist das Command-Ding hier eine Konstante. Und dann kann er hier die Faltung machen und alle Cases weglassen und dann steht bloß noch das da. Wenn du Glück hast. Ansonsten hast du natürlich recht, das Switch hier und das Switch hier, die gehören natürlich eng zusammen. Jo, okay. Es gibt noch also andere Beispiele. Es gibt auch CPUs, da kann man praktisch in einem Register reinschreiben, welche Operation man gerne hätte. Mindestens da muss man die Variante machen. Jo. Dazu Fragen. Wie weit seid ihr denn mit euren CPUs? Wer hat denn schon angefangen? Okay. Ihr denkt dran, dass demnächst Abgabe sein sollte. Okay, ich habe mal gesagt, eine Deadline ist nicht tödlich bei uns hier. Aber ich weise darauf hin, die nächsten Aufgaben, die kommen, werden nicht einfacher. Und das geht natürlich, wenn ihr jetzt nicht rechtzeitig fertig werdet, geht das natürlich von der Zeit auch von der nächsten Aufgabe wieder ab. Die letztendliche Deadline Ende des Semesters, das wiederum ist eine endgültige Deadline, weil die Abgabe muss fertig sein, bevor die Prüfungen losgehen können. Also wenn ihr dann die 7,5 ECTS haben wollt, dann muss erst abgegeben sein und dann könnt ihr die Prüfung machen. Und die Prüfung, kann ich auch gleich dazu sagen, die mache ich immer in den Semesterferien. Also ich kenne auch immer Leute, die dann ankommen, ach, kann man das nicht noch Anfang des Semesters machen, des nächsten? Nee, also ich hätte das immer ganz gerne abgeschlossen in den Semesterferien. Wann in den Semesterferien, das ist mir leidlich wurscht. Kann ich auch gleich dazu sagen, also wer dann irgendwann mal kommt und sagt, ach, ich bin jetzt eigentlich fit, meinethalb, könnte es losgehen mit der Prüfung, dann kommt er bei mir vorbei und dann suche ich mir einen Beisitzer und dann 5 Minuten später kann man die Prüfung machen. Habe ich kein Problem damit. Okay, gebt mir vielleicht 1-2 Tage Vorlauf, dass ich mir einen Beisitzer ausgucken kann. Aber ihr müsst euch nicht jetzt anmelden, damit ihr im, keine Ahnung, April irgendwann eine Prüfung machen könnt. Also eine Woche vorher oder so reicht locker. Jo, okay, gut, dann machen wir weiter. Wo sind wir? Jo, ihr kennt den Lehrstuhl 3, jedenfalls ansatzweise, da komme ich ursprünglich her. Ihr kennt den Lehrstuhl 4. Alle, oder nicht nur die zwei Lehrstühle. Viele Lehrstühle kümmern sich heutzutage darum, ja, wie schafft man das, einen Rechner fehlertolerant zu kriegen. Ja, also wenn dann irgendwas Böses in der Hardware passiert, irgendwie CPU geht kaputt oder Speicher hat Bit kaputt oder Platte fällt aus oder irgend sowas, wie schaffen wir das, dass das System nichts Böses tut? Ne, der Fahrstuhl, der von irgendeinem Rechner gesteuert wird, der Rechner kann mal kaputt gehen, das lässt sich wohl nicht verhindern. Nur man hätte es dann ganz gerne, dass der vielleicht nicht abstürzt oder vielleicht es sogar noch schafft, bis zur nächsten Tür zu fahren und die Tür aufzukriegen, dass man zumindest wieder rauskommt. Und dann kann er meinethalb stehen bleiben. Jo, und da gibt es in der weiten großen Welt tausende von Ansätzen, was kann man tun, um rauszufinden, ob ein Rechner heil ist oder kaputt ist, per Software. Problem ist immer, wenn man Software schreibt, wie testet man Software? Gut, bei normaler Software kann man den Input entsprechend anpassen. Da kann man alle Fälle mal durchprobieren. Ein bisschen anders sieht das aus bei fehlertolerantem Code oder der Code, der Fehler abfangen soll. Wie teste ich den? Den kann ich fast nicht testen. Weil in dem Moment, wo ich hingucke, geht die Platte nicht kaputt. Und in dem Moment, wo ich hingucke, da fällt nicht ein Bit im Speicher aus. Aber wenn ich Glück habe, habe ich vielleicht eine Platte, die immer mal wieder ausfällt, wo ich weiß, die hat irgendeinen Wackelkontakt oder irgend sowas. Ich kenne von Siemens einen, die haben im Panzerschrank ein Speichermodul liegen. Da wissen sie, wenn das Ding 5 Minuten läuft, dann kippt ein Bit. Haben sie irgendwie mal rausgefunden, durch Zufall. Und das ist jetzt sozusagen ihr Speicherriegel, den benutzen sie immer genau dann, wenn es darum geht, zu testen, ob ihre fehlertolerante Software funktioniert. Dann bauen sie den in den Rechner ein und testen mal. Ja, wie testest du sonst, ne? Gut, und da gibt es jetzt eine Idee, die nennt sich dann Fehlerinjektion. Soll heißen, ich lasse meine Software laufen und während sie läuft, da mache ich per Software irgendwie den Zustand vom Rechner kaputt. Gut, kann man zum Beispiel mit einem Debugger machen, ne? Während mein Programm läuft, ich kann es anlaufen lassen. Ich kann es dann irgendwann anhalten, kann eine Variable, sagen wir mal, ein Bit kippen und kann das Programm weiterlaufen lassen. Gut, da kann ich ein Bit kippen. Wenn ich die Festplatte simulieren will, also eine kaputte Festplatte simulieren will, wie mache ich das? Ja, manchmal kann ich zum Beispiel eine USB-Festplatte dranhängen und die kann ich im laufenden Betrieb ja abstöpseln. Das geht vielleicht auch noch. Wie kann ich ein kaputtes Netzwerk simulieren? Naja, Ethernet-Stecker kann ich auch hinten rausziehen, das geht auch noch. Ja, aber alles Weitere, da ist jetzt schon ziemlich Ende. Wie will ich eine kaputte CPU simulieren? Mit dem Hammer draufhauen? Will ich nicht. Da ist jetzt die Idee, naja, wir haben doch jetzt virtuelle Maschinen. Wer sagt dann, dass eine virtuelle Maschine immer richtig rechnet? Probieren wir es doch einfach mal aus. Und da gibt es jetzt mal generell zwei Typen von Fehlern, die man ausprobieren möchte. Einmal Fehler in Komponenten, also soll heißen, sagen wir mal, die Festplatte, ein Sektor ist kaputt, der ist nicht lesbar, dann ist die Komponente Festplatte kaputt. Oder es gibt Fehler in Leitungen im Sinne von, ja, was weiß ich, das SATA-Kabel vom Controller zur Festplatte ist kaputt. Das hat natürlich völlig andere Auswirkungen eventuell. Ja, einmal kann ich mit der ganzen Platte nichts mehr anfangen, weil die kriegt keine Kommandos mehr rüber oder Daten nicht zurück. Beziehungsweise im anderen Fall, wenn nur ein Sektor kaputt ist, ja, dann kann ich die Platte an sich schon noch benutzen, nur eben diesen einen Sektor nicht. Jo, das möchten wir mal ausprobieren. Das Problem ist natürlich, die Fehlerinjektion soll jetzt das Zeitverhalten von dem Rechner nicht unbedingt ändern. So ein Debugger, ne, wenn ich jetzt mein Programm laufen lasse und dann irgendwie so Ctrl-C und dann eine Variable, irgendwie einen Wert reinschreibe und dann mit Continue weiterlaufen lasse, ja, dann vergeht ja, keine Ahnung, eine Minute. Ne? Da kann es mir passieren, dass irgendwie eine Client-Server-Verbindung schon abbricht, weil der Client sagt, nee, der Server antwortet mir nicht rechtzeitig, der ist irgendwie, mag ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht. Also Zeitverhalten sollen wir irgendwie eigentlich überhaupt nicht beeinflussen. Natürlich schon im Sinne von, ja, was weiß ich, Festplatte, wenn sie kaputt ist, dann versucht sie vielleicht nochmal den Block zu lesen. Das wäre korrektes Zeitverhalten, korrekt im Sinne, ja, korrekt, wenn fehlerhaft, dann mache ich es halt so. Aber nicht im Sinne von, die Simulation dauert plötzlich, keine Ahnung, 5 Minuten oder so. Ja, und da muss die Idee sein letztendlich, dass wir eigentlich normal simulieren und nur jetzt Zugriffe auf kaputte Dinge irgendwie anders machen. Fangen wir mal mit der CPU an. Also sagen wir mal, wir wollen Bit 1 in EAX kaputt machen. Das Bit soll immer 0 sein. Ja, wie kann man das performancemäßig gut hinkriegen? Naja, ich könnte dem Just-in-Time-Compiler einfach mitteilen, generiere mal Code und lass mal so rechnen, dass immer eine 0 am Ende in EAX rauskommt. Gut, normaler Code, sagen wir mal, wäre irgendwie kopiere eine 2 nach EAX, addiere 3 drauf. Ja, wie wäre das jetzt kompiliert? Kompiliert wäre es, kopiere die 2 in den Zustand, auf den EBP zeigt. Und nächster Schritt, addiere die Konstante 3 auf das EAX, was in dem Zustand drinsteht. Wenn ich das jetzt mit kaputtem Bit 2 simulieren will, dann mache ich im Prinzip genau das Gleiche. Das macht genau das Gleiche hier. Nur ich kann natürlich immer, wenn ich irgendwas mit EAX gemacht habe, im nächsten Schritt immer mal dieses Bit 1 kaputt machen. Und das ist jetzt, was die Performance angeht, relativ harmlos. Okay, EAX wird jetzt relativ viel gebraucht, insofern nicht ganz so harmlos. Aber alle Befehle, die jetzt nichts mit EAX zu tun haben, die kriegen natürlich auch diese Endinstruktion dann nicht da dran geklebt. Das heißt, alle anderen Registerzugriffe gehen genauso schnell wie bisher, Speicher geht genauso schnell wie bisher, bedingte Sprünge, das ganze Zeugs, alles genauso schnell wie bisher. Boah, was hätten wir dann an Performanceverlust? Grober Daumen. Paar Prozent vielleicht, ne? Mehr wäre es eigentlich nicht. Also insofern, der Code ist jetzt nur unwesentlich langsamer als im fehlerlosen Fall. Das heißt, das sollte so von außen in dem Sinne nicht unbedingt jemand merken. Es gibt ja auch sowieso etwas langsamere CPUs, etwas schnellere CPUs. Wenn die jetzt ein Hauch langsamer ist, dann ist es sozusagen eine andere CPU. Das ist schon okay. Ja, Speicherfehler, typischer Fall. Ne? Wer hat alles schon mal einen Rechner mit kaputtem Speicher zu Hause gehabt? Ja, fast alle melden sich. Ne? Also ein durchaus nicht selten vorkommender Fall. Jetzt, typischer Fall, man hat so einen Verdacht. Ne? Und was macht man in der Praxis? Man startet irgendeinen Memtest 86 oder wie die Programmchen dann alle heißen. Die testen, ob der Speicher in Ordnung ist. Wie testet man aber einen Memtest 86, dass der Fehler auch wirklich findet? Naja, entweder hat man einen kaputten Riegel, wo man weiß, der ist kaputt, oder man versucht hier mal Fehler zu injizieren in den Speicher. Ja, wie haben wir es bisher gemacht? Bisher haben wir gesagt, wir geben der CPU einfach direkten Zugriff auf die Seite im Speicher. Also wir tragen in sein TLB, haben wir gesagt, für die virtuelle Seite, ja eigentlich eine physikalische Seite ein, aber die haben wir gleich ersetzt durch einen Pointer auf die simulierte Seite. Und wenn wir das überall so machen, bloß in dem Fall auf bei den defekten Seiten, da tragen wir eben nicht den Pointer auf die Seite ein, sondern da tragen wir jetzt ein Callback ein. Wie bei der Grafikkarte, er darf nicht in die Grafikkarte direkt schreiben, nicht direkt rauslesen, sondern da muss er jetzt über Callback die Simulation in dem Sinne aufrufen. Jo, wenn wir das über Callback machen, dann wird der entsprechende Read-Write-Aufruf direkt an das Speichermodul weitergeleitet und in den Load- und Store-Funktionen, in diesen Callback-Funktionen vom Speicher, da kann ich jetzt das kaputte Verhalten nachbilden. Da kann ich jetzt eine 1 immer drauf ordern, um anzudeuten, ja, das Bit ist stuck at 1, wie das dann heißt. Oder ich kann da beim Zugriff das Bit mal kippen lassen oder ich kann es immer auf 0 setzen, wie ich gerade möchte. Ein schöner Fehler ist, wenn man da eine 1 reinschreibt, dass die 1 auch da erscheint. Das ist nämlich was viele Mem-Test-Dinger nicht schaffen zu finden. Ja, dann kann man da zwar reinschreiben, eine 0, ja, steht eine 0 drin, 1 reinschreiben, steht eine 1 drin, scheint heil zu sein. Und genau das mache ich mit der anderen Speicherseite auch. Geht auch, nur wenn ich jetzt, ne, wenn ich da was reinschreibe, dann mache ich an einer anderen Stelle was kaputt. Also was kann man mal versuchen zu modellieren? Ja, dann kann man sagen, die Zugriffe auf fehlerfreie Seiten, die sind wie eh und je. Die sind genauso schnell wie vorher. Das heißt, die virtuelle Maschine wird an der Stelle nicht langsamer. Sie wird nur langsamer bei Zugriff auf die fehlerhafte Seite. Aber die fehlerhafte Seite ist natürlich eine von, keine Ahnung, einer Million Seiten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie langsamer, dass ein Zugriff mal langsamer ist, ist relativ klein. Also auch an der Stelle von der Performance her praktisch keine Einbuße. Ja, und der Rest, was haben wir noch? Dann haben wir halt noch so unsere I.O.-Geräte, Festplatte, Netzwerk und wie sie alle heißen. Da haben wir ja sowieso schon immer gesagt, das läuft alles über Callback-Funktionen. Die Festplatte, Netzwerkkarte und so, die meldet sich an ihrem Bus an. Und wenn die CPU was über den Bus als Kommando an die Netzwerkkarte schickt, dann führt es aus. Ja gut, in diesem Falle, wenn wir jetzt einen Fehler simulieren wollen, dann muss er halt nicht das normale Verhalten simulieren, sondern irgendwie kaputtes Verhalten. Und ich sag mal, eine kaputte Platte zu simulieren ist viel einfacher als eine heile. Ne? Nichts einfacher als das. Eine kaputte CPU habt ihr wahrscheinlich alle schon simuliert. Ne? Ihr seid gerade dabei, mühsam aus der kaputten eine heile zu machen. Die Richtung ist viel schwieriger. Gut, und in der Callback-Funktion, da ist klar, da kann ich natürlich Tod und Teufel treiben, aber es ist eine normale Callback-Funktion wie eh und je. Das heißt, von der Performance her kostet uns das gar nichts. Jetzt, dass die Platte mal nichts tut, ja, das geht viel schneller, als dass sie was tut. Ne? Von daher performancemäßig kein Problem. Jo, kann man relativ schnell zusammenfassen, kann man sagen, dass die Fehlerinjektion zwar mit Aufwand verbunden ist. Ich muss natürlich dem Just-in-Time-Compiler sagen, welche Fehler könnte es geben und wie die Fehler entsprechend nachzumachen sind. Ich muss der Festplatte sagen, wie sie eigentlich zu funktionieren hat und wie sie zu funktionieren hat im Fehlerfall. Das heißt, ich muss mal ein bisschen mehr hinschreiben. Aber von der Performance her ist das eigentlich kein Problem. Ja, da kommt jetzt auch nochmal das Beispiel Vormaschine. Da stammt unsere Maschine eigentlich her. Wir haben sie ursprünglich entwickelt für Fehlerinjektion. Da kann ich euch dann auch nochmal ein Beispiel zeigen. Also das ist jetzt ein Experiment, da bootet der Rechner sozusagen so ein Memtest 86. Das Memtest 86 stammt da von der, ich weiß nicht, der eine oder andere kennt es vielleicht, so eine sogenannte Ultimate Boot CD. Das ist so eine Sammlung von Millionen kleiner Nützlichkeiten, lauter kleine Utilities zum was weiß ich was alles. Und wenn es das Memtest 86 gestartet hat, dann macht er genau ein Bit im Speicher kaputt. jetzt bootet er erstmal wieder. So, und jetzt läuft das Memtest 86 und ihr seht, es läuft auch. Also wer das von zu Hause, von seinem Rechner kennt, der wird es ungefähr sehen. Und jetzt blickt hier einmal ganz kurz eine rote Zeile auf. Da zeigt das Memtest 86 dann an, dass er einen Fehler gefunden hat. Okay, und dann ist das Experiment zu Ende, so nach dem Motto, ja, V-Machine hat das simuliert, was man gerne hätte. Wie macht er das? Da gibt es jetzt eben diese so eine Skriptsprache für V-Machine. Ich kann einlegen, erstes Kommando, diese Ultimate Boot CD. Ich schalte den Rechner an, also ne, diesen Kippschalter. Dann warte ich auf den ASCII-String, der da erscheinen sollte, Mainboard Tools. Tippe dann, ja, das ist hier so ein Escape für F1. Dann warte ich, dann in einem Menü soll dann erscheinen, Memtest 86 Plus. Dann tippe ich F, was ist es, 6, glaube ich. Und jetzt warte ich drauf, dass auf dem Bildschirm erscheint irgendwie die Zahl 0543210. Zeige ich euch gleich, wo die herkommt. Ja, und hier hinten steht immer, wie lange ich warte, bis das auftaucht. Ja, und wenn das auftaucht, gut, dann schalte ich den Rechner aus, so nach dem Motto, ja, dann hat er den Fehler gefunden. Das ist nämlich genau gerade die fehlerhafte Speicherzelle. Wie ist das gemacht? Kann ich euch auch noch schnell zeigen. Also in VHDL beschrieben. Es gibt hier einen, ja, das Verhalten der Fehlerinjektion ist folgende. Das ist ein Prozess. Der Prozess wartet erstmal für eine Sekunde. Tut er nichts. Also eine Sekunde lang ist der Rechner in Ordnung. Und dann verbindet er so ein Error-Signal mit dem Speicherriegel im Sockel U3. Im Slot Memory 0 im PC und simuliert einen Stuck at 0 Fehler. Ja, und hier seht ihr genau diese Adresse 543210 und die 0 dahinter, als noch das Bit 0, soll dann auf 0 simuliert werden. Ja, das kann man dann entsprechend simulieren. Jetzt können wir das Generate mal ein bisschen umbauen, dann kann man es auch ein bisschen leichter sehen. Ich habe mich jetzt nirgendwo vertippt. Doch, ich habe mich vertippt. Ich weiß es selber nicht mehr genau. Jetzt. Die Simulation ist schneller als das Original in diesem Falle.
Das heißt, das sind hier im BIOS bereits die Liga jetzt angezeigt hat, werden die UCD in dem Memtest irgendwas von vor 33 erzählt hat.
Ja, wie man halt Geschwindigkeit misst. Also es gibt ja tausende Methoden, die Geschwindigkeit zu messen, was weiß ich, man führt ein Programm aus und guckt, wie weit kommt er in so viel Sekunden, wie viele Instruktionen macht er da, oder man kann natürlich auch die CPU selber fragen, welche CPU bist du denn, und dann sagt sie irgendwie, ich bin eine 233 MHz CPU. Ja, okay, also jetzt nur nochmal, dass man so nachvollziehen kann, also jetzt hat er die Ultimate Boot CD gebootet. Jetzt kann ich hier auf F1 Mainboard Tools und jetzt seht ihr hier irgendwo das MemTest 86. Da nochmal tippen und dann bootet er das Ding. Ja, und jetzt müsste der Fehler gleich wieder angezeigt werden. Jetzt terminiert er allerdings nicht, weil ich jetzt habe ich gesagt, mach es nicht selber als virtueller Benutzer, sondern ich jetzt interaktiv. Ja, der hat jetzt hier die CPU selbst gefragt. Die CPU selbst sagt, ich bin eine 233 MHz CPU. Ja, genau. Ja, und das ist jetzt mal eine Ausgabe, die kriegt ihr auf einem echten Rechner nicht hin. Also jedenfalls nicht, dass ihr sagen könnt, dass die Speicherzelle kaputt sein soll. Ne? Dass ihr vielleicht einen kaputten Riegel habt, ja. Aber dann kommt natürlich irgendeine Speicherzelle raus, wo ihr nicht wisst, welche. Ja, gut, und jetzt kann ich nur noch kurz zeigen, jetzt könnte man hier auch noch im Injektionsmenü, also da kann ich auch noch in der CPU irgendwelche Bits flippen, ich kann im Speicher in den 4 Riegeln, die da eingebaut sind, Fehler definieren, ich kann, machen wir hier noch, hier unten von der Festplatte kann ich die gesamte Platte kann ich sozusagen als fehlerhaft markieren, oder den Fehler als aktiv markieren. Oder ich kann aber auch sagen, ich kann hier irgendwie Blöcke definieren oder bei der Netzwerkkarte kann ich hier so irgendwie hochdrehen. Ja, jetzt gehen einfach 46% der Netzwerkpakete verloren. Und dann können wir mal gucken, ob irgendein Server damit klarkommt oder irgendwie ein Netzwerkprotokoll oder so. Jo. Fragen von euch? Ziemlich einfach, großes Bumm und fertig. Ziemlich schnell. Also CPU kaputt machen heißt, es geht grandios den Bach runter, da geht überhaupt nichts. Also ich kenne kein Programm, was damit klarkommt. Speicher kaputt, das kommt natürlich jetzt noch drauf an, ob das mit Parity oder nicht. Wenn Parity, also da ist Linux, das kriegt es noch manchmal hin. Also wenn es normale User-Seiten sind mit Parity-Fehlern, die werden als defekt markiert und nicht mehr benutzt und fertig. Und das Programm, was die Seite gerade benutzt hat, das wird abgeschossen. Und dann siehst du halt im Konsole, im Syslog irgendwie so ein Page sowieso Parity, Thread sowieso killed, weg. Platte kaputt, das kennt ihr wahrscheinlich alle auch schon selber, ne? Das geht so manchmal, manchmal nicht. Wir haben es mal ausprobiert, das kann man natürlich jetzt, das war so ein Demo-Objekt, was wir mal gemacht haben, das Software-Rate von Linux ausprobiert und dann mal mit dem Hammer auf die virtuelle Platte gehauen. Da hat er so zu, ich sag mal, so 90% hat er es geschafft, das zu reparieren. In 10% der Fälle ist er auch im Bach runtergegangen. Wir haben versucht rauszukriegen, naja, da ist der Fehler genau in dem Moment passiert. Wie war das? Na, von der Idee her, er schreibt ja immer 2 Blöcke, ne, und guckt dann, und wenn sie gleich sind, dann sagt er, alles in Ordnung. Und es kann einem passieren, wenn er den ersten schon gelesen hat und dabei ist, den zweiten zu lesen, wenn man ihn dann kaputt macht. Also genau in dem Moment, wo er ihn liest, dann haut es ihn auf die Waffel. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist klein, ne? Aber nicht null. Jo, okay, dann danke ich euch. Dann sehen wir uns Freitag sehen wir uns wieder. Dankeschön.